SWR 2 Glauben.
Die wollen wissen, ist das ein Drückeberger oder ist er tatsächlich überzeugt, dass das der richtige Weg ist? Ob die mein Gewissen gefunden haben, weiß ich nicht, aber ich denen gar nichts anderes übrig geblieben.
Wenn das eine der Bürger in Uniform war, dann war ich halt der Bürger im weißen Kittel, der die Himmel geputzt hat. Ich würde es jetzt gar nicht so hochstilisieren wollen, für ein großer Friedensengel war.
Ein deutscher Soldat hat doch solche Gräuel nicht begangen. Doch, haben sie. Mussten mit dieser Schuld leben, die lange, lange verschwiegen wurde. Das hat auch Menschen wirklich in ihrer gesamten Existenz gekrümmt. Und deshalb darf kein Mensch gezwungen werden, gegen sein Gewissen mit der Waffe zu handeln.
Drückeberger oder Friedensengel. Erste Kriegsdienstverweigerer im Ersatzdienst. Ein Feature von Magdalena Knöller.
Der offizielle Startschuss für den Ersatzdienst, dem späteren Zivildienst, fiel am 10. April 1961, also vor 60 Jahren. Damals waren die jungen Männer, die nicht zur Bundeswehr wollten, noch echte Exoten. Pro Jahr gingen 150.000 Männer zum Bund. Den Ersatzdienst machten gerade mal 4.000, deutschlandweit.
Ich bin begrüßt worden, jetzt kommt der Friedensengel. Die Erzieherinnen wussten selber nicht, sind das Querulanten, was sind das, wo da kommen, ja. Und die waren auf der einen Seite dankbar, dass da junge Leute gekommen sind, die sie unterstützt haben, aber ansonsten waren sie alle ganz vorsichtig.
Erzählt Martin Dolde. Er kann sich noch gut an seinen Ersatzdienst in der Paulinenpflege in Kirchheim-Teck erinnern und kramt Schwarz-Weiß-Fotos von damals hervor. Gerade mit dem Studium fertig und bereit, richtig durchzustarten, musste er zum Ersatzdienst antreten. Das passte ihm damals gar nicht in den Kram, gesteht er rückblickend. Und gleichzeitig leuchten seine Augen, wenn er sich an seine Zivi-Zeit erinnert. In einem Heim für Kinder aus zerrütteten Familien.
Der Tag hat so ausgesehen, ich habe morgens die Kinder geweckt. 12 Kinder habe ich damals betreut. Dann habe ich erst mal mindestens 4, 5 Betten abziehen dürfen, weil es waren Bettnässer dabei. Mittag hat man wieder in der Küche Holder kennen als Mittagessen, hat dann miteinander gegessen und so ab 3 Uhr ist man dann rausgegangen. Und dann ist abends 18 Uhr rum, war wieder das Abendbrot und dann bin ich normalerweise um 8 Uhr auf mein Zimmer und meistens ins Bett. Ich bin in den ganzen anderthalb Jahren nur einmal in der Wirtschaft in Kirchheim gewesen. Ich war abends schlichtweg K.O.
Martin Dolde ist ein eingesessener Stuttgarter aus dem Stadtteil Wangen. Heute ist er 79 Jahre alt und umringt von Regalen voll mit Ordnern. In denen steckt Lokalgeschichte. Martin Dolde trägt sie zusammen. Er ist Ortschronist. Um das Jahr 2000 herum war er Präsident des Evangelischen Kirchentags, hat jahrzehntelang beim Daimler geschafft, als Ingenieur und über 1000 Mitarbeiter unter sich gehabt. 1,5 Jahre Ersatzdienst in der Paulinenpflege haben ihn das Leben gelehrt, sagt er. Seitdem weiß er, wie man richtig putzt.
Die hat mir gezeigt, wie man den Waschraum putzt, wie man den Boden putzt, wie man um den Schrubber der Bodenlumpe rumwickelt, damit man das ordentlich putzen kann.
Sagt Martin Dolde und lächelt dabei verschmitzt. Sein Ersatzdienst war ein Ausweg, ein staatlich geduldeter Ausweg. Anfang der 1960er Jahre war die gerade neu aufgebaute Bundeswehr auf einmal gern gesehen und der Soldat geschätzt als Bürger in Uniform. Dabei hieß es in den Jahren davor noch, nie wieder Krieg. 1949 zum Beispiel, als der Süddeutsche Rundfunk sich in der Bevölkerung umhörte.
Deutschland soll sich friedlich preisen, keinen Wehretat im Haushaltsplan zu haben.
Als Arzt muss ich also mit aller Entschiedenheit gegen eine neue Militarisierung unseres Volkes sprechen.
Nein und noch einmal nein.
Wir wollen endlich in Frieden leben.
Und dann, 10 Jahre später, schlug das Stimmungsbarometer um, zugunsten der Bundeswehr, der Schule der Nation. Martin Dolde konnte das damals nicht begreifen.
Über die Erwachsenen habe ich mich gewundert und über die Kirche habe ich mich geärgert, weil die Kirche eigentlich an der Ecke nicht deutlich signalisiert hat. Aus unserer Sicht kann es nie mehr Krieg geben, hat auch keiner, nie mehr Krieg, aber Waffen und Atomwaffen anschaffen und Starfighter anschaffen, wie soll es dann nie mehr Krieg geben? Und von daher habe ich gesagt, ne, da mache ich nicht mit.
Nicht mitmachen hieß damals, er musste ein staatliches Prüfungsverfahren bestehen, die sogenannte Gewissensprüfung. Wehrpflichtige von früher erinnern sich bis heute daran. Eine mündliche Verhandlung vor 4 Männern oder auch Frauen im Kreiswehrersatzamt.
Dies ist die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers durch den liberalen und zuvorkommenden Kammervorsitzenden. Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Ja, Sie dürfen sitzen bleiben. Überhaupt, wir sind hier ziemlich liberal. Lange Haare, Bärte, Ketten, Ringe haben wir alle schon gehabt. Aber in die Akten scheißen mögen wir hier nicht. Marx und Engels haben Sie gelesen, sagen Sie. Und sagen Sie, verstehen Sie das denn? Sie haben doch bloß die Volksschule besucht. Na, nur regen Sie sich nicht gleich auf. Dafür können Sie ja nichts. Lesen dürfen Sie ja, was Sie wollen, überhaupt. Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Dolde erinnert sich an einen Abend kurz vor seiner Verhandlung. Ein ernstes Gespräch mit seiner Freundin, seiner heutigen Frau. Sie machte sich Sorgen, ob das wohl gut ausgeht. Denn wer es nicht schaffte, vor dem Prüfungsausschuss zu erklären, warum er keine Waffe in die Hand nehmen kann und weiter hartnäckig verweigerte, dem drohte Gefängnis. Der damals 20-jährige Dolde blieb cool, sagt er. Er war sich seiner Position so sicher, als überzeugter Christ.
Da war mir klar, in der Bibel steht drin, das vornehmste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das vornehmste Gebot. Und also viel deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Und das war auch der Schwerpunkt in der Verhandlung dann, dass ich gesagt habe, wie soll ich den Nächsten lieben, wenn ich Waffen in der Hand habe? Das geht nicht. Als Christ ist das nicht möglich. Mir als Christ ist es auf jeden Fall nicht möglich.
Bei der Verhandlung vor dem Prüfungsausschuss saßen ihm 4 Menschen gegenüber. Ein Jurist und 3 Beisitzer. Das konnten Stadträte, Gewerkschafter, Parteimitglieder oder auch Unternehmer, Beamte und Hausfrauen sein. Auf jeden Fall keine Soldaten. Das Wehrpflichtgesetz schrieb lediglich vor, mindestens 35 Jahre alt und, Zitat, für ihre Aufgabe aufgrund ihrer Lebenserfahrung geeignet. Die Befragung des jungen Verweigerers begann mit dessen Lebenslauf. Was haben Sie bisher gemacht? Wofür engagieren Sie sich? Wo wollen Sie denn mal beruflich hin? Und dann ging es ans Eingemachte. Das Gewissen. 2 Stunden lang ein Ping-Pong an Fragen und Antworten und Provokationen. Natürlich hatte Dolde zuvor mit seinem Jugendpfarrer in Bad Cannstatt geübt. Aber genau das ahnten die Gewissensprüfer und machten es ihm zum Vorwurf.
Und das war eigentlich gemein. Und da habe ich dann schlichtweg in aller Ruhe gesagt, dann sage ich gar nichts mehr. Und dann hat er gesagt, ja, ist das Ihr letztes Wort? Und ich sage, ja, ist mein letztes Wort. Gut, dann ist die Sitzung beschlossen. Es war nichts anderes als ein Versuch nochmal, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Thomas Mehlfeld gemacht, eine Generation nach Dolde. Ihm wird heute noch ganz anders, wenn er an seine Gewissensprüfungen denkt. Er wuchs als Schüler im beschaulichen Heubach im Ostalbkreis auf und musste für seine Verweigerung zum Kreiswehrersatzamt in die Nachbarstadt, nach Schwäbisch Gmünd.
Für mich war das damals schrecklich. Für mich war das einfach ein Gefühl des Ausgesetztseins, der Willkür auch und der Ohnmacht gegenüber dem Prüfungsgremium, wo man dann auch gar nicht sicher sein konnte, irgendwie das, was einen bewegt, auch rüberbringen zu können. Es war damals ja nicht so, dass man irgendwelche Dinge wissen musste oder dass man irgendwie sagen könnte, das ist richtig oder das ist falsch, sondern ich hatte so das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie herausgefordert, mein Gewissen offenzulegen und ich bin völlig ohnmächtig, ob dann bei dem Gremium sich der Daumen hebt oder senkt. Ich freue mich, dass Menschen diesem nicht mehr ausgesetzt werden. Schön, dass es das nicht mehr gibt.
Thomas Mehlfeld erinnert sich noch daran, wie seine Kumpels und er dem Moment entgegenfieberten, in dem der Musterungsbrief ins Haus flatterte.
Ja, den Briefkasten habe ich bei uns in der Familie immer geleert, von daher kam der zuerst in meine Hände. Man war darauf gefasst, man wusste, dass das kommt und es war klar, damit kommt dann dieses ins Rollen und jetzt gilt es, Farbe zu bekennen.
Farbe bekennen zu Beginn der 1980er Jahre. In Zeiten von NATO-Doppelbeschluss und einer möglichen Stationierung von Pershing-2-Raketen in Mutlang. Luftlinie gerade mal 13 Kilometer von zu Hause entfernt.
Seit es eine abendländische Moral und Ethik gibt, hat es immer zum Grundbestand gehört, bereit zu sein, seine eigene Freiheit zu verteidigen.
Es darf zu keiner Stationierung neuer Atomraketen in unserem Lande kommen.
108 Kilometer, Menschen untergeärmelt oder sich einfach an den Händen haltend. Oft sogar in Doppelreihen, in Kreisen, in Sternform. Es müssen mehr als 200.000 gewesen sein. Pünktlich 12.40 Uhr schloss sich die Kette.
Die 80er Jahre prägte die Heubacher Jungs Thomas Mehlfeld, kurz Mehli, und seinen Kumpel Rapse mit langen Haaren, Thomas Rabus.
Als kleines Kind weiß ich auch noch, wie die Panzerkolonnen von den Kasernen bei uns durch den Ort fuhren. Also so irgendwie diese Rüstung zu erleben, die war schon bei mir präsent. Und dann hatte ich auch die Frage, wie stelle ich mich dazu?
Ja, ich erinnere mich, die Zukunftskatastrophe, sage ich mal, die man jetzt sieht in der Klimaerwärmung, die war damals eigentlich dann der Ausblick auf atomare, nukleare Vernichtungsschlachten zwischen Ost und West. Das war dann schon auch ein Thema, das uns junge Menschen, so habe ich es empfunden, dann eben auch berührt hat.
Mit der Konsequenz, Farbe zu bekennen. Und das hieß in Melis und Rapses Fall mit gerade einmal 17, 18 Jahren zu ihrem christlichen Glauben zu stehen. Thomas Mehlfeld ist heute übrigens evangelischer Seelsorger in Tübingen.
Jedes Leben ist wertvoll in Gottes Augen und jedes Leben ist an der Stelle dann einfach auch ein Geschenk. Und diesen Blick Gottes auf das Leben, auf dieses wertvolle Leben, das war einfach auch für mich dann eine Prägung in dieser Zeit. Und mich in eine Maschinerie zu begeben, wo ich dann eben auch meinem Gewissen nicht folgen kann und eben auch gezwungen werde, andere Menschen dann womöglich zu töten, das war für mich nicht vorstellbar. Und von daher habe ich dann eben auch dieses grundgesetzliche Recht für mich in Anspruch genommen, den Kriegsdienst mit der Waffe aus persönlichen Gewissensgründen zu verweigern.
Einfach so konnte der Prüfungsausschuss seine Gewissensgründe nicht akzeptieren. Sie wurden hinterfragt, Mehlfeld gelöchert, mit Dilemmafragen. Zum Beispiel, was würde er tun, wenn Bewaffnete seine Schule angreifen und er die Möglichkeit hat, sie mit einer Schreibmaschine oder einem Kopierer zu bewerfen? Würde er werfen und die Angreifer möglicherweise damit töten? Er musste erklären.
Was in einem vorgeht, welche Gedanken einen da bewegen und eben auch den Konflikt, den man natürlich in sich hat, wenn man dann das Leben der Menschen beschützen will, den da deutlich werden zu lassen an der Stelle. Da ist es natürlich auch schwierig, weil das ist ja auch was, was man als junger Mensch gar nicht so gut kann und wo man dann eben auch nochmal gut nachdenken muss. Wenn ich gesagt hätte, natürlich würde ich den Angriff abwehren, indem ich da jemand mit meinen Möglichkeiten umbringe, dann wäre die nächste Frage natürlich gewesen, ja, warum gehen Sie dann nicht zur Bundeswehr?
Nehmen wir einfach ein paar ganz normale Kriminelle, schwer betrunken und bewaffnet nachts im Park, machen sich an ihre Freundin ran, sie haben wieder die MP dabei. Na, was machen Sie? Sagen Sie uns bloß jetzt nicht, Sie fallen auf die Knie und beten, denn mit sowas kommt ja keiner durch, der Marx und Engels liest. Was sagen Sie uns da? Ich rede die ganze Zeit von Politik. Das ist aber wirklich komisch. Bilde einen Fall, so richtig auf Sie zugeschnitten, baue Ihnen auch noch goldene Brücken, aber Sie, aber hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Thomas Mehlfeld hatte nach zwei Verhandlungen das Okay für den Ersatzdienst im Kreisklinikum in Aalen. Sein Kumpel Thomas Rabus musste durch drei Instanzen: Prüfungsausschuss, Prüfungskammer und Verwaltungsgericht. Fast 3 Jahre hat ihn das gekostet. Für ihn verlorene Zeit direkt nach dem Abi. Die Minuten und Stunden vor dem Ausschuss und der Kammer hat er alles andere als angenehm und wertschätzend in Erinnerung. Seine christlichen Gewissensbisse hat ihm die Prüfungskammer nicht geglaubt. Im Bescheid vom 15. November 1983 steht das schwarz auf weiß.
Die Darlegungen des Widerspruchsführers sind zweifellos ethisch fundiert und haben selbstverständlich auch einen Bezug zu seinem Gewissen. Der Widerspruchsführer hat jedoch mit seinem gesamten Sachvortrag zu erkennen gegeben, dass seine Kriegsdienstverweigerung nicht geprägt ist von dem, die Kriegsdienstverweigerung allein rechtfertigenden, inneren Gewissenszwang. Der Standpunkt, friedlich und ohne Rüstung leben zu wollen, vermag vor den Voraussetzungen des Grundgesetzes eine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer nicht zu rechtfertigen.
Für den letzten Anlauf, den Gang vor das Verwaltungsgericht in Stuttgart, holte sich Thomas Rabus einen Anwalt. Ihm ist er bis heute dankbar dafür, wie er ihn auf den Gerichtstermin vorbereitete. Denn da musste es klappen. Sein Anwalt schärfte seine Argumentation.
Der hat dann mit mir die ganzen Sachen nochmal aufgearbeitet, was ich sehr wertvoll fand, also auch für mein persönliches Reflektieren. mit diesen, wie soll ich sagen, neu gewonnenen Einsichten kann ich nicht sagen, sondern mit der Fähigkeit, meine Einsichten neu artikulieren zu können, ging ich dann in diese dritte Verhandlung und das war überhaupt kein Thema. Also das waren dann 5 Richter, da sitzt man dann auch da. Allerdings in dem Fall war ich Kläger, ich klagte gegen die Bundeswehr, also ich klagte theoretisch laut Akte gegen die Bundesrepublik Deutschland, was ich sehr absurd fand. Und da habe ich eine ganz andere Atmosphäre gespürt, eine viel gelassenere, offenere, dialogbereitere. Und als der erste Teil im Prinzip die Statements der Beteiligten rum war, haben sich die Richter zur Beratung zurückgezogen. Da sagte mein Anwalt zu mir, wenn sich die jetzt schon zurückziehen, dann kann gar nichts anderes kommen als die Anerkennung. Und 10 Minuten später war es dann so.
Dem inzwischen 21-jährigen Thomas Rabus muss ein mächtiger Stein vom Herzen gefallen sein.
Also natürlich eine unheimliche Erleichterung. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr pathetisch an, aber ich war zu dem Zeitpunkt wirklich entschlossen, wenn ich das dritte Mal abgelehnt werde, im Zweifelsfall ins Gefängnis zu gehen, statt der Einberufung Folge zu leisten. Und da war schon unheimlicher Druck auf meine Schultern. Ich hatte immer so das Gefühl, so ich werde als Bundesbürger quasi so an den Rand gestellt. Du hast die falschen Argumente, du hast die falsche Denke. Und dann plötzlich wurde bestätigt, ich darf Zivildienst leisten und ich bin wieder ein volles Mitglied. Also ich fühlte mich auch einfach wieder in meiner Rolle als Staatsbürger irgendwie ernster genommen und ja, akzeptierter.
Sein Schulfreund Joachim Werner, der Jox, ist einen anderen Weg gegangen. Er ist zum Bund und hat den Wehrdienst durchgezogen, hat aber kaum gute Erinnerungen daran.
Jeder hat eigentlich immer am Anfang der Woche auf den Freitag geschielt und gehofft, dass nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, sondern dass man am Freitagnachmittag nach dem berüchtigten Stubenreinigen, nach dem Saubermachen im Wohnblock, dann das Ersehnte, so, jetzt ist Wochenende, Männer, ihr könnt heim, zu hören bekommt.
Für eine Kriegsdienstverweigerung habe ihm als Jungen vom Land die Reflexion gefehlt. Auch die Unterstützung und der Horizont, wie er selbst sagt, um gut begründet verweigern zu können. Er war nicht wie Rapse und Meli in der evangelischen Kirche sozialisiert. Er bewunderte die beiden Verweigererkumpels wegen ihrer Beharrlichkeit und klaren Position.
Die haben tatsächlich für ihre Überzeugung was getan. Manche andere, die sind halt im Grunde genommen vielleicht auch den einfacheren Weg gegangen oder einfach der dann ein Stück weit sich ergeben hat, so ein Stück weit ohne für die Überzeugung einzutreten. Da kann es vielleicht sein, dass ich mich da auch ein Stück weit irgendwo finden muss. Ja. Für mich wäre das auf jeden Fall der Weg, der einfach viel Eintreten für die eigene Überzeugung erfordert hat, was mancher in dem Alter gar nicht so in der Form und so geradlinig und bewusst durchziehen konnte.
Wie haben eigentlich die Eltern auf den Entschluss der Söhne reagiert? Thomas Mehlfelds Vater konnte seinen Sohn nicht verstehen. Bei Thomas Rabus standen die Eltern hinter ihm. Aber der Opa war es, der seinen Enkel beim Bund sehen wollte.
Er war Wehrmachtsoffizier, keinesfalls ein Nazi. Also er hat auch immer nachher das Existenzrecht des Staates Israel etc. verteidigt. Er war kein Antisemit, kein Nazi. Aber er war, sage ich mal, ein überzeugter deutscher Patriot und für ihn gehörte eben zu einer wehrhaften Demokratie eine Armee. Und er hat da eigentlich schon diese Wehrpflicht hochgehalten und konnte das nicht verstehen, dass man da jetzt einen anderen Weg wählt. So gewisse Themen hat es in der familiären Diskussion so ein bisschen gebremst und beeinflusst. Und erst in seinen letzten 2, 3 Lebensjahren, da hatte er dann ein Zivi, weil er einfach haushaltsmäßig halt eine Hilfe brauchte. Und dann kam so ein bisschen ein Umdenken, dass er sagte, naja, das ist doch auch ein Dienst an der Gemeinschaft. Ich habe es noch so erleben dürfen, bevor er starb, dass er so einen Halbkompromiss mit der Entscheidung treffen konnte, dass ich verweigert habe.
Keine leichte Entscheidung für gerade einmal 17-, 18-jährige Männer, also eigentlich Jungs. Deshalb gab es zig Vereine, die sie bei der Verweigerung unterstützten. Zum Beispiel den Internationalen Versöhnungsbund, Pax Christi oder das Netzwerk Friedenssteuer. Und eben auch die Kirchen. Ganz besonders Pfarrer der evangelischen Kirche waren für die jungen Männer da. Friedemann Bresch kam im April 1980 für sein Vikariat, seine Ausbildung zum Pfarrer, nach Leonberg bei Stuttgart. Es ging nicht lange, da hatten ihn die Jungs als Helfer für die Kriegsdienstverweigerung schon entdeckt und gefragt.
Ob ich als persönlicher Beistand mitgehen konnte. Ich war nicht KDV-Beauftragter der Kirche, sondern es gab die andere Möglichkeit, dass junge Männer gesagt haben, also dieser Mann, den kenne ich jetzt persönlich und der kennt mich persönlich besonders gut und ich beantrage deshalb, dass der als persönlicher Beistand zugelassen wird.
In seiner Zeit als persönlicher Beistand hat Friedemann Bresch immer geschaut, dass die Biografie seiner Schützlinge zu ihrer Gewissensbegründung passt. Denn das war entscheidend, sagt Bresch. Kamen eigentlich auch Verweigerer zu ihm, die einfach keine Lust auf die Bundeswehr hatten?
Klar, gab schon auch. Es gab auch welche, wo die Begründung äußerst dünn war. Das habe ich dann auch angesprochen. Dann war ich so ein bisschen im Loyalitätskonflikt. Also gehe ich um dieses jungen Mannes willen trotzdem, lasse ich den nicht allein gehen, gehe ich trotzdem mit oder sage ich, also pass mal auf, mit der Begründung, das kann von vorn weg nichts werden, das mache ich nicht mit. Das war aber dann eine Geschichte, die muss man im Einzelfall abwägen. Gab's beides.
Es kam auch mal vor, dass er einen Soldaten bei dessen nachträglicher Kriegsdienstverweigerung begleitete. Das gibt es immer wieder. Laut Bundesregierung stellten im Jahr 2015 398 Soldatinnen und Soldaten einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Im Jahr 2019 waren es 126. Davon werden längst nicht alle anerkannt. Friedemann Bresch berichtet von einem Fall, bei dem die Anerkennung klappte.
Der kam da jedenfalls und hat mich angesprochen und gesagt, also er ist zwar Soldat jetzt, aber er kann das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Und ob ich bereit wäre, mit ihm darüber zu reden und ihn gegebenenfalls auch zur Verhandlung zu begleiten. Und das Interessante für mich war die Frage, also wann war der Punkt, wo er plötzlich gemerkt hat, ich kann das nicht mehr. Und er hat gesagt, das war bei Schießübungen. Die mussten mit, wie das wahrscheinlich bis heute so ist, mit Leuchtspurmunition schießen auf Pappattrappen, die Menschen darstellen. Und plötzlich hat es bei dem Klick gemacht im Gehirn und hat er gesagt, im Ernstfall ist das ein lebendiger Mensch und im Ernstfall ist das keine Leuchtspurmunition, sondern eine Kugel, die diesen Mensch tötet. Und ich wäre derjenige, der diese Kugel abgeschossen hat. Und da hat er plötzlich gemerkt, das kann ich nicht. Er hat dann die Verhandlung bekommen. Und ich kann es jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, wie die Verhandlung ablief, aber in jedem Fall habe ich sie als sehr fair in Erinnerung und der wurde auch anerkannt.
Wozu es führen kann, wenn die persönliche Gewissensentscheidung nicht gehört, vor allem nicht akzeptiert wird, zeigt ein erschreckendes Beispiel. Am 20. Januar 1974 nahm sich Hermann Brinkmann aus Lindern in Niedersachsen das Leben. Seine Eltern gingen damit an die Öffentlichkeit. In seiner Todesanzeige stand:
In der Nacht zum Sonntag verließ uns unser guter Sohn und unser lieber Bruder Hermann Brinkmann. 19 Jahre lang hat er unser Leben bereichert. Mit großer Sensibilität ausgestattet, sah er das Unrecht und nannte es beim Namen, spürte er die Hilfsbedürftigkeit, half und war immer seinem Gewissen verpflichtet. Seine letzten Lebensdaten: 1. Oktober 1973, Einberufung zur Bundeswehr, trotz eines laufenden Verfahrens auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ende 1973, Depressionen durch den Zwang zum Waffendienst. 20. Januar 1974, Tod durch Starkstrom. Wir fragen uns, warum Hermann diesen Weg gehen musste.
Vor kurzem ist ein Buch über seine Geschichte erschienen. Seine Nichte Hanna Brinkmann erzählt sie in einem Graphic Novel, einem Roman, der aus Comics besteht. Er heißt »Gegen mein Gewissen«. Warum wurde es den jungen Männern so schwer gemacht, ihr Recht auf Kriegsdienstverweigerung einzufordern? Immerhin steht es ihnen laut Grundgesetz zu. Die Antwort ist recht simpel. Es brauchte Rekruten für die Bundeswehr. Mitte der 1970er Jahre stieg die Zahl der Verweigerer so sehr an, dass die Kreiswehrersatzämter mit den vielen KDV-Anträgen maßlos überfordert waren. 1977 wurden die umstrittenen Gewissensprüfungen für eine kurze Zeit ausgesetzt. Eine schriftliche Verweigerung, quasi per Postkarte, reichte aus. Für den damaligen Verteidigungsminister Georg Leber von der SPD eine gute Sache.
Wir brauchen längst nicht jeden Wehrpflichtigen, um den vollen Bestand der Bundeswehr zu gewährleisten. Wieso müssen wir dann eigentlich jeden, auch den, der gar nicht gebraucht wird, einer Gewissensprüfung unterziehen, wenn er behauptet, er sei aus Gewissensgründen nicht in der Lage, Wehrdienst zu leisten? Dies ist ein Versuch, von dem ich hoffe, dass er aufgeht. Wenn er aufgeht, dann ist vieles besser geworden in dem Staat, weil dann der Bürger nicht nur unter der strengen Order, unter dem Druck des Gesetzes seinen Dienst leistet, sondern auch ein wenig freie eigene Überzeugung mit hineinbringt.
Wenige Monate später kippte das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Postkartennovelle. Es ging also weiter mit der Gewissensprüfung. Dem Lotteriespiel, wie Friedemann Bresch die Gewissensprüfung nennt. Andere sprechen sogar von einer Gewissensinquisition. Es gab aber auch faire Verfahren, erinnert sich Bresch.
Ich habe selber faire Verhandlungen erlebt. Ich habe auch von anderen erfahren, dass es auch faire Verhandlungen gab. Es war einfach ein Lotteriespiel. Welchen Vorsitzenden, welche Beisitzer habe ich? Man darf ja nicht vergessen, dass Beisitzer auch Leute waren, Gewerkschaftler, die durchaus auf Seiten der Kriegsdienstverweigerer waren. Ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass es Leute gab, die ganz bewusst gesagt haben, weil ich positiv eingestellt bin gegenüber Kriegsdienstverweigerern, bewerbe ich mich als Beisitzer, um diese jungen Leute da in ihrem Verfahren auch zu unterstützen oder zumindest zu gewährleisten, dass sie ein faires Verfahren bekommen.
Hier interessieren nur Gewissensgründe, was das ist. Hört sich zwar sehr grausam an, trifft den Nagel aber auf den Kopf, nämlich ob sie töten können oder nicht. Ja, hier darf jeder machen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. Also fangen wir mal an. In der Kirche sind sie nicht, auch nicht in der anerkannten Sekte. Sehen Sie, da wird schon schwierig mit Gewissensgründen. Einen haben wir mal hier gehabt und der machte auf Buddhist. War so ein Typ mit Glatze, aber durchgekommen ist der schlaues Gärtchen. Also passen Sie mal auf, ich werde jetzt Ihr Gewissen prüfen.
Bruno Bauer aus Rottenburg am Neckar war einmal ein solcher Gewissensprüfer. Er saß in den 70er Jahren als Beisitzer ab und zu im Tübinger Kreiswehrersatzamt. Unterstützen wollte er die Verweigerer nicht, aber auch nicht quälen oder aufs Glatteis führen, sagt er.
Also gut, dass er noch feuchte Augen hat, das, glaube ich, das war schon hin und wieder mal der Fall, aber nicht begründet im Verhalten der Beisitzer sondern, oder des Vorsitzenden, sondern eher in der eigenen Überforderung mit so einer Situation. Muss man einfach auch mal sehen, das waren ja auch mäßig gebildete junge Menschen. Also wenn jetzt einer schon nach den ersten 5 Minuten das Zipperlein gekriegt hat, dann haben wir gesagt, jetzt ruhig Blut und eins nach dem anderen. Und jeder, der hier drin war, ist eigenmächtig rausgelaufen wieder. Also da gab es forsche junge Männer, die da hoch erhobenen Hauptes rein sind, ihre Rede losgelassen haben und dann wieder gegangen sind. Und da gab es halt andere, die mit jedem Satz Mühe hatten. Dann vor lauter Aufregung vielleicht eine Träne verdrückt. Na und?
Bruno Bauer ist CDU-Mitglied, war damals Mitte 30 und wurde vom Gemeinderat für das Ehrenamt nominiert. Einen Vorbereitungskurs für die Verhandlungen gab es nicht. Auch kein Schema F, keinen Kriterienkatalog oder Fragebogen. Es kam allein auf seine Lebenserfahrung und sein Menschengespür an, sagt Bauer. Woran hat er gemerkt, dass er nah am Gewissen seines Gegenübers dran ist?
Das kann man nicht erklären. Da reicht auch ein verzweifelter Blick, um zu zeigen, sowas mag ich mir gar nicht vorstellen. Das macht mich kaputt. Die Situation mir vorzustellen, macht mir kaputt. Das mit dem Beispiel, mit dem bewaffneten Einbrecher und der Mutter, die in Todesgefahr ist. Wie verhält sich der Junge, der da dazukommt? Da kannst du ganz heroisch sagen, ja, also ich bin so ein überzeugter Wehrdienstverweigerer, dass ich also dem nichts entgegensetze. Ich muss das jetzt in Kauf nehmen, dass der meine Mutter absticht. Das wäre der klassische Wehrdienstverweigerer, aber das gibt's nicht. Abnehmen könnte ich ihm es zwar, aber ich würde sagen, also junger Mann, also wenn du zuguckst, wie deine Mutter umgebracht wird, dann bist du gewissenlos. Aber wenn er sich vor seine Mutter schützend stellt und den Einbrecher möglicherweise tötet bei der Geschichte, dann hat er nach meinem Verständnis richtig gehandelt, aber um den Preis, dass er durch seine Gewaltanwendung ein persönliches Problem hat, wo man heute wahrscheinlich einen Psychologen bräuchte, ein paar Jahre lang das zu verarbeiten.
Bruno Bauer schätzt, dass er das Gewissen von etwa 120 jungen Männern aus Tübingen und der Umgebung geprüft hat. Damals nahm er die Aufgabe sehr ernst. Heute, mit 40, 50 Jahren Abstand, lacht er darüber, dass er sich für die Verfahren immer schick gemacht hat. Er saß dann da mit Krawatte und Anzug im zweckmäßig eingerichteten Raum im Kreiswehrersatzamt. An einem großen runden Tisch in der Mitte und der Deutschlandfahne an der Wand. Es ging los, wenn der junge Verweigerer hereinkam. Dann saß man sich gegenüber, hier der junge Verweigerer, vielleicht noch mit einem Beistand, einem Pfarrer oder Anwalt, dort die 4 Ausschussmitglieder. Für 1,5 Stunden.
Nur das, was mündlich in die Verhandlung eingebracht wurde, konnten wir verwerten. Also wir wussten nicht, wer kommt, kein Name, nichts gewusst. Wir haben den Menschen, der kam, entweder allein oder in Begleitung, das erste Mal gesehen, als die Tür aufging. Die Schiene, die Begründungsstrategie oder so, war nicht bekannt. Ist übrigens bei Gericht genauso.
Bauer sagt von sich, er sei in jedes Verfahren unbefangen hineingegangen. Er hatte nirgendwo Eisen im Feuer. Nicht für den Wehrdienst, nicht für den Ersatzdienst.
Ich will nur sehen, wie tickt der mit seinem Gewissen. Völlig unvoreingenommen. Deswegen ist ja ganz gut, wenn man die Geschichte nicht kennt und auch die Personen nicht kennt. Hört zu, entscheidet und nimmt zur Kenntnis, dass andere vielleicht das genauso sehen oder völlig anders. Macht mir überhaupt nichts aus. Dann kommt man halt zu einer Mehrheitsmeinung.
Die Entscheidung abgelehnt oder anerkannt fiel recht schnell. In 10 Minuten war es erledigt, erzählt Bauer.
Man hat der Reihe nach rumgefragt, der Jüngste musste beginnen, dann der Nächste. Und dann gab es vielleicht noch Rückfragen, wieso, wie kommst du auf die Meinung oder wieso das und so. Also in 10 Minuten kann man da viel schwätzen und sich einigen.
Die meisten seien bei ihm mit ihrer Verweigerung durchgekommen, hätten die Plakette gekriegt, wie Bauer sagt. 70-80%. Margot Käßmann, die frühere Bischöfin von Hannover, war bis zum Ende der Wehrpflicht Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Sie bezweifelt, dass jemand anderes das Gewissen eines Menschen überprüfen kann.
Ich denke, der Mensch selbst kann das eigene Gewissen prüfen und sollte es auch tun. Kann ich vor mir und meinem Gewissen verantworten, wie ich handle? Aber dass ein anderer mein Gewissen bewertet, das halte ich für theologisch wirklich fragwürdig, weil niemand wirklich im Tiefsten die Gewissenshaltung eines anderen beurteilen kann. Also ich hatte damit immer große Mühe, dass da eine Kommission ist, die entscheidet, ob dieser junge Mann gewissenhaft den Dienst an der Waffe verweigert oder ob er das nur tut, weil er keine Lust hat.
Ihr ist bewusst, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung damals wie heute keine Selbstverständlichkeit ist.
Dass wir ein Recht auf Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung haben in Deutschland, das war ja eine ungeheure Errungenschaft. Und ich finde, es wurde auch viel zu sehr oft abgeschoben. Das müssen halt die jungen Männer erledigen. Nein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Der Tübinger SPD-Abgeordnete Carlo Schmid legte im Juli 1956 in einer flammenden Rede vor dem Bundestag dar, warum das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung so wichtig für die Gesellschaft ist.
Als wir in das Grundgesetz den Artikel 4 Absatz 3 einführten, hatten wir nicht die Absicht, eine hübsche Verzierung anzubringen, sondern wir wollten diesem Staat, der Bundesrepublik, ein bestimmtes Gepräge geben. Wir wollten, dass durch diese Bestimmung zum Ausdruck gebracht werde, dass in diesem Staat die Staatsräson nicht als die oberste Autorität für das Handeln von Staat und Bürger anerkannt wird.
65 Jahre später sagt es Margot Käßmann in ihren Worten. Sie erinnert sich an ihre Mutter, die lange nicht sehen wollte, dass deutsche Soldaten schuldig geworden sind.
Ein deutscher Soldat hat doch solche Gräuel nicht begangen. Doch, haben sie. Und mussten mit dieser Schuld leben, die lange, lange verschwiegen wurde. Und dieses Gewissen derartig mit Füßen zu treten, das eigene auch, in einer Situation, in der du weißt, hier werden Menschen ermordet, weil sie Juden sind, weil sie Kommunisten sind, weil sie Sinti und Roma oder Homosexuelle sind. Ich denke, das hat auch Menschen wirklich in ihrer gesamten Existenz gekrümmt. Und sie konnten den aufrechten Gang danach nicht mehr gehen. Und deshalb darf kein Mensch gezwungen werden, gegen sein Gewissen mit der Waffe zu handeln.
In der DDR musste jeder junge Mann ab 18 zur Nationalen Volksarmee. Da gab es keine Möglichkeit zu verweigern. Wer nicht an die Waffe wollte, musste dennoch einen Wehrdienst ableisten. Waffenlos, als sogenannter Bausoldat. Und wer sich der staatlichen Pflicht widersetzte, dem drohte Gefängnis. Wer im Gymnasium erzählte, er wolle nicht zur Volksarmee, der flog von der Schule. Ausbildung oder Studium? Keine Chance. Einen zivilen Ersatzdienst gab es schlichtweg nicht. Friedemann Bresch, Pfarrer und Beistand einiger Kriegsdienstverweigerer, ergänzt.
In dem Zusammenhang möchte ich einfach sagen, dass Deutschland eigentlich trotz allem noch einen relativ guten Umgang mit der Frage KDV hat. verglichen mit anderen Ländern, wo es das gar nicht gibt oder nur sehr erschwert. Also wenn ich an Griechenland denke oder an die Türkei oder Israel, es gibt ja bis heute Länder, wo man im Gefängnis landet als Kriegsdienstverweigerer. Und da bin ich sehr dankbar, dass Deutschland immerhin diesen wichtigen Artikel im Grundgesetz hat und so eine Kriegsdienstverweigerung damals möglich war. Und heute ja sowieso, also heute haben wir ja ganz andere Verhältnisse.
Im Lauf des Jahres 1985 war dann Schluss mit den Gewissensprüfungen. Das Gesetz kam 2 Jahre zu spät für die beiden Heubacher Thomas Rabus und Thomas Mehlfeld. Immerhin konnten sie miterleben, wie das Image des Zivildienstleistenden immer besser wurde. Vom Drückeberger zum Held des Alltags, auch im Fernsehen. 1986 tauchte in der Schwarzwaldklinik zum Beispiel Zivi Mischer auf. Hilfsbereit, freundlich, zuvorkommend, sogar adrett gekleidet mit relativ kurzem Haar, wie ihn der Historiker Patrick Bernhardt umschreibt. Thomas Rabus blickt dankbar auf die Erfahrungen, die er als Zivi machen durfte. Bei seinem Dienst in einem Heim für Blinde in Schwäbisch Gmünd wurde er in seiner Haltung nochmals bestärkt.
Mich hat in den Monaten, wo ich dort war, sozusagen der Krieg wieder eingeholt. Einige ältere Leute bei mir auf dem Pflegestock wurden so kurz vor ihrem Sterben von einer Art Paranoia eingeholt. Das heißt, wo die nicht mehr so die rationale Kontrolle über ihre Gefühle, über ihr Denken hatten, kamen Kriegstraumata hoch. Und die haben dann richtig so fantasiert und da gab es dann Angriffe, dass man irgendwo mit dem russischen Feind verwechselt wurde und mit der Sprudelflasche attackiert wurde. Das waren schon auch herbe Erlebnisse. Und ich dachte mir da, also alles, was man nicht irgendwie verarbeiten kann, alles, was man hinunterdrängen muss, weil man es nicht aushält, das rächt sich irgendwann ganz bitter. Also mir tat es unheimlich leid für die Leute. Aber das war für mich nochmal so ein prägendes Ereignis, wie mich sozusagen der Krieg im Zivildienst einholt.
Vor 10 Jahren dann, im Juli 2011, kam das Ende des Zivildienstes. Die Bundeswehr sollte verkleinert werden. Die Wehrpflicht ist seitdem ausgesetzt, die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee und der Zivildienst durch den Bundesfreiwilligendienst ersetzt. Trauern die ehemaligen Zivis Rabus, Mehlfeld und Dolde ihrem Auslaufmodell nach? Sollte das freiwillige soziale Jahr für junge Leute zu einem Pflichtjahr werden? Der Älteste, Martin Dolde, darf anfangen.
Ich würde sofort sagen, 1 Jahr für die Gesellschaft, ob Männlein oder Weiblein, 1 Jahr aus dem Berufsleben oder aus dem, überhaupt aus dem Leben raus, das würde ich sehr, sehr begrüßen.
Ich denke, es bringt generell nicht unbedingt was, Leute zu was zwangs zu verpflichten, weil wenn sie ohne Überzeugung an was rangehen, ohne einen gewissen Esprit, dann hat es nicht den Effekt, den man sich erhofft. Andererseits denke ich, so eine gewisse Pflichtaufgabe zwischendurch mal als Staatsbürger schadet auch nicht.
Eine große Chance ist im Bundesfreiwilligendienst und anderen sozialen Diensten, dass wir Menschen immer wieder dann auch erinnert werden, dass unsere Gesellschaft auch davon lebt, dass sich andere für Menschen einbringen. Man kann letztendlich aber auch für unsere Gesellschaft, für die Zukunft, dann einfach auch Menschen dann hervorbringen, die nochmal mit einem anderen Blick auf Menschen schauen, die schwach sind und die hilfebedürftig sind und die am Rande der Gesellschaft stehen.
Hier darf jeder machen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.